Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Epiphaniasfest. Die Orgel und die Querflöte haben uns schon begrüßt mit einem Lied, das zum Epiphaniasfest passt, nämlich Drei Könige wandern von Peter Cornelius. Die Weihnachtszeit erstreckt sich vom heiligen Abend bis zum Erscheinungsfest. Sie umspannt das alte und das neue Jahr. Und doch ist Weihnachten nicht wie eine Leuchtkugel. Wie eine Leuchtkugel, die für wenige Sekunden den mitternächtlichen Silvesterhimmel erhält. An Weihnachten ist es richtig hell geworden in dieser Welt. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Das ist das Wort zum Erscheinungsfest. Epiphanie, Erscheinung Jesu Christi. Es wurde hell. Mit diesem Fest schließt die Weihnachtszeit zu Recht ab. Das Fest, wo es noch einmal aufleuchtet. Dieser Stern von Bethlehem. Lassen Sie uns beginnen mit dem Lied Licht, das in die Welt gekommen. 592, die Strophen 1 bis 4. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, du bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Dein Licht scheint in der Finsternis, aber wir haben uns schon so an die Dunkelheit gewöhnt. Wir bringen die Dunkelheiten unseres Lebens jetzt heute Morgen vor dich. Und wir bitten dich, mach du Licht bei uns durch dein Wort. Dein Wort ist Licht auf unserem Weg. Leuchte uns ins Herz und erhelle unseren Weg für uns persönlich, für uns als Gemeinde. Höre auch auf das, was jede und jeder dir persönlich in der Stille zu sagen hat. Helles und dunkles, Freude und Trauer. Herr, du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und Herr, daran wollen wir uns halten. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Als Schriftlesung hören wir die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete ganz genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Wir singen das Lied 544, die Strophen 1 bis 4. In der württembergischen Fassung. Das ist eine veränderte Fassung des Liedes von Philipp Nicolai, von unserem württembergischen Pfarrer Albert Knapp. 544, 1 bis 4. Der Predigtext für das Erscheinungsfest steht in Epheser 3, die Verse 2 bis 6. Epheser 3, Verse 2 bis 6. Aber ich denke, wir können mit Vers 1 anfangen. In der Bibel ist es auf der Seite 229. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr's lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Die kleine Schwester meiner Frau ist gerade in einem Alter, wo sie gerne ihre Geheimnisse hat. Und wenn wir dann auf Besuch kommen, dann hat sie es ganz wichtig mit ihren Geheimnissen. Sie tut so geheimnisvoll und dann bittet sie uns irgendwann mal zu ihr zu kommen, damit sie uns ihr Geheimnis verraten kann. Dass sie uns das Geheimnis verrät, ist ein besonderer Ausdruck ihres Vertrauens. Wir müssen dann ganz nahe hergehen und sie flüstert uns das Geheimnis ins Ohr. Ich finde das ganz herrlich, diese Kindlichkeit. Da verstehe ich, warum Jesus die Kinder als Beispiel für das Reich Gottes hingestellt hat. Im Reich Gottes geht es auch um Geheimnisse. Um Geheimnisse, die Gott uns Menschen anvertraut hat. Und von so einem Geheimnis spricht Paulus heute in unserem Predigtext. Die Gliederung meiner Predigt besteht heute aus vier ganz einfachen W-Fragen. Sie kennen ja die W-Fragen: Wer, was, warum, wem, wozu, wodurch, womit und so weiter. Die erste Frage: Wem wird das Geheimnis anvertraut? Es wird hier gesagt, den Aposteln und Propheten. Hier sind die neutestamentlichen Propheten gemeint, die, die in der Gemeinde den prophetischen Dienst tun. Diese Offenbarung der Geheimnisse Gottes gibt es meiner Überzeugung nach so heute nicht mehr. Es gibt sie in den Sekten. Wenn ich da an das universelle Leben zum Beispiel denke, mit ihrer Prophetin Gabriele Wittek. Wenn ich an die Mormonen denke, mit ihrem Propheten Joseph Smith, der angeblich dieses Buch Mormon gefunden und übersetzt hat. Oder wenn ich an den Islam denke, wo Mohammed behauptet, ein Prophet Gottes zu sein und eine neue Weissagung bekommen zu haben, ein neues Geheimnis offenbart bekommen zu haben. Dieser Dienst des Apostels und Propheten ist mit der Schriftwertung des Neuen Testaments abgeschlossen. Das hat schon die alte Kirche so festgestellt. Dort, in diesen Schriften, ist der ganze Heilsratschluss Gottes enthalten. Mehr brauchen wir nicht. Deshalb kann es in der Offenbarung zum Schluss auch heißen, dass niemand etwas hinzutun und niemand etwas hinwegtun soll. Das Geheimnis Gottes wird nicht nur dem Paulus allein offenbart. Und Paulus ist das ganz wichtig. Nicht nur ihm ist das Geheimnis anvertraut, sondern auch den anderen Aposteln. Hier geht es ja um eine ganz umstrittene Sache in der ersten Christenheit. Hier sind keine Missverständnisse erlaubt. Dort, wo es um das Verhältnis von jüdischen und heidnischen Gläubigen an Jesus geht. Eine wichtige Staatssache duldet keine falschen Auffassungen. Und da ist es sicherer, wenn mehrere das Gleiche erfahren. Petrus hat die gleiche Auffassung gewonnen wie Paulus. wenn auch unter vielen Schmerzen und durch hartes inneres Ringen. Wem wird das Geheimnis anvertraut? Den Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist. Also nur an Leute, die durch ihre Umkehr zu Gott den Heiligen Geist bekommen haben. Nur Leuten, die von Neuem geboren worden sind und Leuten, die diesen besonderen Auftrag von Gott hatten. Die zweite Frage, wie wird das Geheimnis anvertraut? Durch Offenbarung. Offenbarung kann in der Bibel auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Heute haben wir das Erscheinungsfest, Epiphanias. Epiphanie, das heißt Erscheinung. Und oft ist in der Bibel Erscheinung mit Lichtern verbunden. Wenn es auch an Weihnachten im Jesuskind nicht unmittelbar Licht wurde, so doch, als die Hirten auf dem Feld waren, wurde es Licht. Und in Jesus wurde es im geistlichen Sinne Licht. Diese Erscheinung ist Epiphanie. Bei Paulus war es das Damaskus-Erlebnis. Und dort vor Damaskus wurde seine Erscheinung nachgeholt. Den Jüngern war Jesus zu Lebzeiten begegnet. Paulus bezeichnet sich als Apostel einer unzeitigen Geburt, einer Spätgeburt. Aber ihm ist auch Jesus erschienen und deshalb ist er der Apostel. Seine Erscheinung war verbunden mit einer Umkehr um 180 Grad. Eine radikale Offenbarung. Und es ist interessant, immer wieder gibt es auch solche Bekehrungserlebnisse, dass Leute durch eine besondere Erscheinung zum Glauben kommen. Ich habe das Beispiel eines messianischen Juden gefunden. Shaul heißt er, Saul. Shaul, ein Mann, der am See Genezareth wohnt und dort als Fischer tätig ist. Ich möchte ein paar Abschnitte aus seinem Lebenslauf erzählen, vorlesen. Er schreibt, ich wurde 1951 in einem Zelt geboren. Die ersten Jahre meines Lebens verbrachte ich in der kleinen Stadt Hadera am Mittelmeer. Meine Eltern waren unter den vielen Einwohnern, die zu der Zeit im Land ankamen. Es gab keine Häuser für die Menschen und so lebten sie in Zelten. Die Unterbringung war damals kein so großes Problem wie heute. Israel war noch ein sehr junger Staat. Meine Eltern kamen aus dem Irak, dem biblischen Babylon, wo Abraham herkam. Sie waren orthodox, so wuchs ich in einer religiösen Umgebung auf. Ich war das schwierigste Kind von allen. Ich stiftete die Nachbarskinder zu Späßen an. Manchmal schlachteten wir die Hühner der Nachbarn, weil wir gesehen hatten, wie der Rabbi das tat. Rasch war ich der Anführer der Gruppe, zu meinem Leidwesen, wie ich hinzufügen muss. Und dann ein paar Jahre später, ich zog in einen Kibbutz im Norden Galiläas und weiterhin hielt ich an dem Glauben fest, dass Gott mein Vater war und dass ich eines Tages den Messias sehen und verändert werden würde. Wer aber war der Messias, abgesehen davon, dass er der Sohn Davids war? Ich wusste nichts über den christlichen Glauben. Für mich war jeder, der kein Jude war, ein Heide und damit ganz anders als wir. Die Heiden hatten keinen Gott und keine Zukunft. Ich hatte noch nie vom Neuen Testament gehört. Mit 13 Jahren ging ich aufs Gymnasium und teilte den Alltag im Kibbutz. Aber ich hatte weiterhin Träume und ich glaubte weiterhin, dass Gott mein Vater war, dass der Messias kommen musste, dass unser Leben verändert werden würde und dass es für die Juden eine Zukunft und eine Berufung gab. Dann musste ich zur Armee. Ich war Fallschirmjäger und auf der Halbinsel Sinai stationiert. Ich war unterwegs zu meiner Basis. Der Treffpunkt für unsere Einheit war die zentrale Bushaltestelle in Tel Aviv. Wir trafen uns gewöhnlich dort und gingen dann an die Grenze. Es war eine politisch kritische Zeit. In unserer Basis am Suezkanal war einiges passiert, worüber ich nicht reden kann. Ich ging die Hauptstraße entlang, die zur Bushaltestelle führt, und plötzlich blickte ich zum Himmel und sah einen Namen in großen, feurigen Buchstaben, großartig und mächtig. Sie waren wie Feuer, rot und orange. Ich weiß, dass ich nicht fantasiere, wenn ich in diesem Moment an nichts gedacht hatte, weil ich in diesem Moment an nichts gedacht hatte. Ich sah den Namen Jeshua auf Hebräisch und ich wusste sofort, dass dies der Name des Messias war, Jeshua, Jesus. Ich fühlte mich so klein, dass ich mich in einem Riss im Asphalt verbergen wollte. Wo konnte ich mich vor diesem allmächtigen Namen verbergen? Ich war voller Ehrfurcht. Dann verschwand der Name, aber ich konnte niemandem davon erzählen. Ich hatte viele Fragen. Wer ist Jeshua? Ich wusste nichts von Jeshua. Ich wusste nur in meinem Herzen, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Er selbst war Gott. Und dann geht's weiter und er berichtet, wie er in den nächsten Jahren wirklich dann zu diesem Jeshua, zu Jesus fand. Eine ganz besondere Sache. Sicher nicht bei jedem, aber es passiert. Aber Gott hat auch andere Möglichkeiten der Offenbarung. Das erlebt Paulus auch. Vor allem, wenn es um die Erkenntnis geistlicher Zusammenhänge geht, bedient sich Gott anderer Offenbarungsmethoden. Ich möchte es hier nennen, die Methode des Ins-Ohr-Flüsterns. Da ist aufmerksames Zuhören erforderlich, um es zu verstehen. So wie dann, wenn meine kleine Schwägerin mir etwas ins Ohr flüstert. Im Griechischen heißt Geheimnis Mysterion. Ich habe gelesen, dass das schon eine Art Lautmalerei ist am Anfang. Mysterion, also dieses leise M, eine leise Botschaft. Und in der Bibel werden oft tiefe Geheimnisse so offenbart. Wenn Gott ins Ohr flüstert, dann neigt er sich zu Menschen herab. Neige deine Ohren zu mir, heißt es an mehreren Stellen in den Psalmen. Damit sind wir wieder beim Erscheinungsfest. Herabneigung Gottes in seinem Sohn an Weihnachten. Ich komme zum dritten. Wann wird das Geheimnis anvertraut? In Vers 5 sagt Paulus, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Den Menschen in alttestamentlicher Zeit ist dieses Geheimnis noch nicht offenbart. Erst seit der Epiphanie, seit der Erscheinung Jesu Christi, ist das Geheimnis offenbart. Man kann sozusagen sagen, es gibt ein Grundgeheimnis, ein Schlüsselgeheimnis, ohne dass man nicht an die Schätze herankommt. Safes werden heute durch Passwörter und Codes geschützt. Wenn man die nicht weiß, dann kommt man nicht an die Herrlichkeiten in dem Safe heran. Und so ist Jesus die Tür zur Schatzkammer Gottes. Nur über die Erkenntnis seines Geheimnisses erkennen wir auch das andere. Wann wird das Geheimnis offenbart? Mit dem Kommen Jesu Christi ist das Geheimnis offenbart. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis die Apostel das erfasst haben. Aber in der Weihnachtsgeschichte ist genau das Geheimnis schon drin. In den Männern, die aus dem heidnischen Babylonien kamen, aus einem Land, das eine negative Geschichte hatte mit Israel. Denken wir an Nebukadnezar. Und diese Vertreter des Heidentums kommen zu Jesus. Also schon an Weihnachten ist das drin, was dann gut 30 Jahre später von den Aposteln erkannt wird. Und jetzt noch zum Schluss die wichtigste Frage, mit der wir uns ein wenig ausführlicher beschäftigen wollen. Was für ein Geheimnis wird hier anvertraut. Bei der kleinen Schwester meiner Frau sind ihre Geheimnisse objektiv gesehen recht unbedeutend. Da ist es irgendein Spiegel oder etwas sonst, was sie bekommen hat, das sie einem zeigen will. Aber bedeutend ist ihr Vertrauen, das sie entgegenbringt, wenn sie uns das Geheimnis verrät. Bei Gott ist es anders. Bei Gott ist sowohl sein Vertrauen bedeutend, dass er zu den Aposteln das Vertrauen hat, ihnen die Geheimnisse anzuvertrauen. Aber auch das Geheimnis selbst ist von großer Bedeutung. Was für ein Geheimnis ist es? Wo Luther in Vers 2 mit Amt übersetzt hat, steht im Griechischen das Wort Oikonomia. Davon kommt auch unser Fremdwort Ökonomie. Ökonomie, das hat mit Haushaltung zu tun. Es geht hier bei dem Geheimnis, das Gott den Aposteln offenbart, um den Haushaltsplan der Gnade Gottes. Den Haushaltsplan Gottes mit dieser Welt. Gottes Haushaltsplan besteht nicht aus nackten Zahlen, so wie der Haushaltsplan eines Gemeinwesens, einer Stadt, eines Bundeslandes, der Bundesrepublik. Der Haushaltsplan Gottes ist sein heilsamer Plan mit der Welt, sein Rettungsplan. Überall in wichtigen Gebäuden, im Hauptbahnhof oder auch auf dem Flughafen gibt es Rettungspläne für verschiedene Situationen. Die braucht man nur, brauchen die Feuerwehrleute nur herausziehen und wissen sofort, wie sie reagieren sollen in den unterschiedlichsten Lagen. Hier haben wir den Rettungsplan Gottes. Den Rettungsplan Gottes mit dieser Welt. Und eine ganz wichtige Aussage in diesem Rettungsplan Gottes lautet: Heiden werden gleich behandelt wie Juden. Was für uns normal ist, war für die Hörer damals alles andere als normal. Das war ein Geheimnis und ich glaube, die Offenbarung dieses Geheimnisses hat sie richtiggehend umgehauen. Aber wussten sie es denn nicht schon aus dem Alten Testament? Doch. Im Alten Testament ist es angedeutet. Es ist angedeutet, dass es eine Zeit geben wird, wo die Heiden einmal dazukommen. Zum Beispiel Jeremia 3, Vers 17. Zu jener Zeit, also zur Zeit in der Zukunft, zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen des Herrn Thron. Und es werden sich dahin sammeln alle Heiden um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten und bösen Herzen. Das ist im Alten Testament verheißen, dass Heiden hinzukommen werden. Aber im Judentum war man mit diesem Gedanken immer sehr, sehr vorsichtig. Rabbi Berger von der jüdischen Gemeinde in Stuttgart betont immer, dass sie gar nicht missionieren. Und er sagt es knallhart, er möchte eigentlich keine Leute, die aus dem Christentum kommen und zum Judentum übertreten. Die würden nur Probleme machen. So sagt er. Und zur Zeit Jesu war es wohl so, dass man nur auf dreimaliges, ernsthaftes Bitten hin zum Juden werden konnte. Im dritten Jahrhundert sagte ein bedeutender Rabbi Schmuel ben Nachman Folgendes: Wenn alle Völker der Welt zusammenkämen und sprächen, wir wollen alle unsere Habe verkaufen und die Tora und die Gebote halten, so würde Gott antworten: Wenn ihr auch eure Habe verkauft, um die Tora zu erwerben, Verachtung über euch. Nein, nur die Juden haben Zugang zum Heil, sagt dieser Rabbi. Und nun hören wir bei Paulus etwas ganz anderes. Das offenbarte Geheimnis Gottes mit Erben, mit Leib, mit Teilhaber.
Drei bedeutende Worte. Ich habe mich am Anfang versprochen, Dreieinigkeit. Hier haben wir es mit den drei Begriffen zu tun, die wirklich am Epiphaniasfest uns offenbart sind. Mit Erben, mit Leib, mit Teilhaber. Ich möchte die drei Begriffe kurz erläutern. Mit Erben. Das heißt, wir sind eingesetzt in die vollen Kindschaftsrechte. Bei Erbe denken wir ja recht schnell an materielle Güter, an Geld, an Häuser, an Grundstücke und jeder möchte gerne erben. Für Juden ist das Wort Erbschaft viel mehr. Bei Erbschaft geht es um die Exklusivität der Kindschaft Gottes als erwähltes Volk Gottes, als erwähltes Volk unter allen Heidenvölkern. Das heißt Erbschaft. Erbe ist im Judentum der Erstgeborene. Ihm gilt der göttliche Segen, den der Vater auf ihn legen darf. Also der Erbe steht in der Segenslinie Gottes. Und wir als Miterben stehen auch in dieser Segenslinie Gottes. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Augenblicke geben zum persönlichen Nachdenken. Sind wir nicht wirklich reich beschenkt durch die Erbschaft in der Segenslinie Gottes? In den beiden folgenden Begriffen kommt etwas davon zum Ausdruck, was dieser Segen der Erbschaft Gottes bedeutet. Mit Leib, so heißt es wörtlich. Luther hat es dann verständlich übersetzt, indem er in Vers 6 sagt, mit zum Leib gehören. Aber es sind drei Worte, die immer im Griechischen mit dem Wort mit beginnen. Mit Leib, das heißt, wir haben volle Gemeinschaft als Juden und Heiden in einem Leib. Im Leib Jesu Christi. Und das ist nun das Neue gegenüber allen Andeutungen aus dem Alten Testament. Denn dort kann man höchstens das herauslesen, dass Heiden Anschluss an das Volk Gottes finden. Aber jetzt das Geheimnis, das offenbart wurde den Aposteln, das heißt, es entsteht etwas Neues. Nicht Anschluss, sondern etwas ganz Neues. Ein neues Gebilde, die Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen aus Juden und Heiden. Ich möchte es vergleichen. Nach dem Grundgesetz unserer Bundesrepublik gab es ja diese Möglichkeit des Anschlusses eines Staates an die Bundesrepublik. Aber das Grundgesetz in Deutschland heißt ja deshalb Grundgesetz und nicht Verfassung, weil man auch mit der Möglichkeit rechnete, dass die beiden deutschen Staaten sich zu einem neuen vereinen würden. Nun war das politisch wohl sicher ganz sinnvoll, dass es bei uns so war, dass sich die DDR angeschlossen hat an die Bundesrepublik. Aber es wäre auch anders möglich gewesen. Und in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, Heiden und Juden miteinander, da ist es kein Anschluss der Heiden an dieses Gottesvolk, sondern etwas ganz Neues. Der Theologe Helge Stadelmann sagt, eine neue Heilskörperschaft ist entstanden. Die Heiden sind zum Mitleib geworden. Und nur noch der dritte Begriff, Mitteilhaber. Das heißt, Heidenchristen haben jetzt schon die vollen Besitzrechte auf alle Verheißungen des Volkes Gottes. Sie haben mit Teil an allem, was dem Volk Gottes verheißen ist. Heidenchristen sind keine Gläubigen zweiter Klasse, nicht so wie die geduldeten Proselyten. Heidenchristen stehen alle Ämter in der Gemeinde genauso offen wie den Judenchristen. Und nun bedenken wir unsere aktuelle Situation. Da ist es gerade umgekehrt, momentan. Nicht mehr die Frage, ob auch die Heiden dazugehören dürfen, sondern es hat sich in den letzten Jahren immer wieder eine Diskussion entwickelt, ob auch die Juden überhaupt hinzugehören dürfen. Ich denke, die Mehrheit unserer Kirche ist für ein klares Nein zu jeder Form von Judenmission. Im Pfarrerblatt A und B wird ständig darüber diskutiert. Ich denke, die Mission unter Juden hat sicher besondere Vorzeichen und braucht besondere Sorgfalt. Und vielleicht sind wir Deutschen nicht gerade die geeigneten Missionare. Aber wir dürfen doch Juden nicht vom Heil in Christus ausschließen. Die Erbschaft ist jetzt nur über Jesus möglich. Das steht klar in Vers 6. Mit Erben, mit Leib, mit Teilhaber der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium. Für alle gilt der Satz, den Jesus gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Gemeinschaft von Juden, Christen und Heidenchristen. In Israel ist das gar nicht einfach, diese Gemeinschaft zu praktizieren. Es gibt die Sprachprobleme, es sind zwei unterschiedliche Sprachen, sind auch unterschiedliche Traditionen. Bei uns gibt es die ja auch und deshalb gibt es auch verschiedene Gemeinden. Dann der politische Druck. Aber diese Gemeinschaft geschieht. Es gibt Organisationen, zum Beispiel die Organisation Musala, die sich bewusst bemüht, damit Gläubige aus beiden Lagern zusammenfinden. Junge Studenten machen gemeinsame Ausflüge und lernen sich so näher kennen. Oder ich denke an die Elias-Gemeinde in Haifa, eine messianische Gemeinde, die jetzt einen arabischen Pastor hat. Hier geschieht Gemeinschaft von Heiden und Juden in einem Leib. Erscheinungsfest. Das ist traditionell das Fest der Mission. Und Mission kann heute nur beides sein. Mission unter Juden und Heiden. Alle brauchen das Heil. Auch wir brauchen es. Gott will uns zum Miterben, mit Einverleibten und mit Teilhabern machen. Ich komme zum Schluss. Wenn die kleine Schwester meiner Frau uns ein Geheimnis anvertraut, dann nur unter der Bedingung, dass wir versprachen, es nicht weiter zu sagen. Sonst bleibt das Geheimnis kein Geheimnis mehr. Und wenn das Geheimnis offen wird, dann verliert es seine besondere Anziehungskraft. Beim Geheimnis des Haushaltsplanes Gottes ist es ganz anders. Gott hat die Apostel ausdrücklich aufgefordert, das Geheimnis weiterzusagen. Der christliche Glaube ist keine Mysterienreligion, keine Geheimreligion. Es gibt überhaupt kein Wissen nur für Eingeweihte. Alles ist offen ausgelegt. Haushaltspläne müssen auch öffentlich ausgelegt werden, damit man nachprüfen kann. Diese Bibel liegt offen da. Die Bibel auf dem Altar ist ein Symbol dafür, jeder kann das Geheimnis Gottes entdecken und jeder ist eingeladen, dieses Geheimnis zu entdecken. Manche sagen vielleicht jetzt: Schade, verliert der christliche Glaube nicht dadurch seine Anziehungskraft? Geheimreligionen sind ja gerade deshalb so interessant für Leute, die religiös suchend sind, weil nur Eingeweihte es wissen dürfen. Nein, die aufgeschlagene Bibel verliert nichts von ihrer Anziehungskraft. Denn im Grunde bleibt trotzdem ein Geheimnis, was dort drin steht. Nur wer es im Glauben erfasst, versteht diese Wirklichkeit. Versteht, was es heißt, mit Erbe, mit Leib und mit Teilhaber zu sein. Als Jesus dem Paulus vor Damaskus begegnete, verstand Paulus, was die Erscheinung bedeutete, aber die anderen drumherum verstanden es nicht. Die Umstehenden standen sprachlos mit offenem Mund da, sie hatten nur irgendwelche Stimmen gehört. So wird es uns in der Apostelgeschichte erzählt. Paulus aber fiel zu Boden und betete Jesus an. Wenn wir erfassen wollen, was es mit dem Geheimnis Gottes auf sich hat, dann können wir nur wie Paulus auf die Knie fallen und wie der Jünger Thomas stammeln: Jesus, mein Herr und mein Gott, dich bete ich an. Amen. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten den König, heißt es im Refrain des Liedes, das wir jetzt singen. 45, die Strophen 1 bis 3. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist erschienen, damit wir zu dir gehören können. Du hast uns deine Herrlichkeit sehen lassen. Wir loben dich dafür. Und nun bitten wir dich, lass uns unsere Hoffnung immer und ganz auf deine Gnade setzen. Nicht auf unsere Herkunft, nicht auf unsere Biografie, nicht auf Vorleistungen. Durch dich und dein Erscheinen gehören wir als Gemeinde zusammen. Wir sind miteinander Teilhaber deiner Verheißungen, Glieder deines Leibes. Nimm du weg, was uns voneinander trennt, schlechte Gedanken übereinander, Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Gewohnheiten, unsere Ungeduld. Wir bitten dich heute besonders für alle, die mithelfen, dass dein Erscheinen in der Welt möglichst vielen bekannt wird. Wir bitten dich für die, die aus unserer Gemeinde in der Mission tätig sind, die mit unseren Missionswerken ausgesandt sind, aber auch die anderen, die in deinem Namen unterwegs sind, unter Heiden und unter Juden. Wir bitten dich besonders für dein Volk in dieser schwierigen politischen Situation in diesen Tagen. Schenk du, dass Lösungen gefunden werden und führe dein Volk weiter und führe es auf den Weg des Heils, dass Erkenntnis wächst, die Erkenntnis, dass du, Herr Jesus, der Messias bist, der gekommen ist und wiederkommen wird. Segne du alle, die dein Evangelium anderen weitersagen und sie einladen zu einem Leben mit dir. Und hilf uns, dass auch wir in unserer Umgebung Zeugen deines Erscheinens werden, morgen wieder im Alltag, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft. Schenke überhaupt mehr und mehr Menschen, die mit dem, was sie tun, anderen deine Liebe vor Augen malen, in unserer Welt voller Lieblosigkeit und Unfrieden. Alles, was uns sonst noch beschäftigt, schließen wir mit ein in das Gebet, das uns unser Herr Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Epiphanias, das Fest der Mission. Wir singen vom Lied 293 noch die Strophen 1 und 2. Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Das Opfer heute ist vom Oberkirchenrat bestimmt für das landeskirchliche evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland. Am Sonntag sind Sie eingeladen zum Gottesdienst oder die jungen Leute zur Jugendmissionskonferenz auf dem Killesberg. Dort gibt es sicher auch noch hinten Einladezettel für die, die Sie noch nicht haben. Dann möchte ich auch hinweisen auf die Allianzgebetswoche, die ab 12. Januar wieder beginnt. Im CVJM-Haus in der Büchsenstraße, jeweils um 20 Uhr, da gibt es auch die violetten Einladezettel, wo Sie das Programm für die ganze Woche sehen können. Nehmen Sie es einfach bitte mit. All denjenigen, die morgen dann wieder mit der Arbeit beginnen wollen, einen guten Start ins neue Jahr, gute Erfahrungen auch in der Arbeit mit Ihrem Herrn. Und geht hin mit dem Segen dieses Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.